Ihr habt euch sicherlich gefragt, Moment mal, letzte Woche ist doch noch ein zweiter Täufling angesagt worden. Ja, das ist leider so, dass die ist krank geworden. Deswegen schöne Genesungsgrüße an Petra, wenn sie den Livestream guckt. Ja, das ist leider so. Aber das Schöne ist, also wir haben ja hier schon Taufen gehabt. Da wurden, ich meine, 15 Leute getauft. Aber das Schöne ist, im Himmel steht, dass Jubel ist im Himmel, wenn auch nur ein einziger Mensch zu Gott umkehrt. Von daher war der Jubel von euch angemessen. Und ja, ich möchte jetzt was zur Taufe sagen, weil, wie Roshanak ja schon gesagt hat, sie ist ja nicht erst heute gläubig geworden, sondern das ist jetzt schon ein bisschen her. Und warum ist es wichtig, sich taufen zu lassen? Warum möchte Gott, dass wir das tun? Und dazu habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich mir fast selber ausgedacht, also ihr werdet das schon merken irgendwie, also so wie Eltern das manchmal machen beim Schlafengehen. Obwohl ich gelernt habe, meine Erzieherin sagte mal zu mir, wenn sie Mittagsschlaf machen, muss die Geschichte besonders langweilig sein, dann schlafen die Kinder besser ein. Das wird hier nicht der Fall sein. Und zwar möchte ich dich aber mit reinnehmen, stell dir mal vor, du bist nicht gläubig an Jesus Christus. Und ich weiß, bei einigen ist das noch gar nicht so lange her. Andere kommen aus christlichen Elternhäusern, die können sich das gar nicht so richtig vorstellen. Ich bin jetzt 30 Jahre Christ, aber ich weiß noch, wie das war, als ich noch kein Christ war. Und das ist jetzt gar nicht so schlecht, das Leben. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich 30 Jahre lang jetzt nicht gläubig an Jesus gewesen wäre, bei dem, was so in der Welt passiert, bei dem, was im eigenen Leben passieren kann. Also da kann man schon, finde ich, ein bisschen unruhig manchmal werden. Und, aber versetzt euch einfach mal in die Situation. Du bist jetzt also noch nicht gläubig und merkst, da fehlt was im Leben. Da fehlt was im Leben. Und du fragst dich jetzt, könnte das was mit Gott zu tun haben? Und machst dich jetzt auf die Suche. Kaufst du als erstes die sechsteilige Serie im Sternmagazin Die Weltreligion und liest dir das durch. Und dann kommst du natürlich auch aufs Christentum und sagst dir, okay, dann gehe ich mal in so eine Kirche, vielleicht sogar so eine wie diese hier. Ich weiß noch, wie ich vor 30 Jahren das erste Mal in so einer Freikirche war. Und dann standen die Leute da alle mit den Händen erhoben. Und wie jemand sagte, drehen die da Glühbirnen ein oder warum stehen die da so? Ja? Und man fragt sich, und dann, was machen die da und so? Und dann kaufst du dir am Bücherstand, wir haben hier aus dem Bücherinsel, eine Bibel. Ja, vielleicht bist du auch in einen Buchladen gegangen, hast dir eine Bibel geholt und setzt dich jetzt in dein Auto und willst gerade mal von Lienthal nach Bremen fahren. Und dann kommst du da so durch die sogenannte Stadtmitte. Das ist also da, wo Platzhirsch und so weiter ist. Und dann steht da auf einmal so ein freundlicher, also Anhalter, hier den hier. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen, ja, aber da steht jemand und der sieht also jetzt so zutraulich aus, weil das bin nämlich ich. Also ich stehe da. Also jetzt muss es natürlich ein Mann sein, ich steige nicht bei fremden Frauen in die Autos rein, ne? Aber auf jeden Fall stehe ich da so und du denkst, ach der arme Mann, nach Bremen kann ich ihn wohl mitnehmen. Und was du ja nicht weißt, ist, dass ich Pastor bin. Und dass mir morgens Gott in der stillen Zeit gesagt hat, stell dich da mal bei Platzhirsch hin, da kommt eine Person rein und da, wo du den Daumen rausstreckst, da sollst du einsteigen. Und dann steige ich da bei dir also ins Auto rein. Und ich weiß noch, wie ich vor über 30 Jahren bei einem Christen, beim gläubigen Christen ins Auto reingestiegen bin und da stand dann, hat er so einen Aufkleber drauf und da stand drauf, Gott ist anders. Und mein Gedanke war nur, ach du meine Güte, ein Christ, hoffentlich erzählt er mir nichts von seinem Glauben. Aber hier ist die Situation jetzt ja anders, nämlich bei dir auf der Ablage liegt also eine Bibel. Und ich bin ja Pastor. Also was frage ich? Oh, lesen Sie in der Bibel? Ja, ich beschäftige mich gerade mit dem Glauben. Ah ja, und dann nehme ich dann die Bibel mir in die Hand und ist ein Lesezeichen beim Propheten Jesaja im Alten Testament im Kapitel 53, schlage ich auf. Lese folgende Bibelstelle. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer. Verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde weggenommen. Und dann frage ich dich so, und verstehst du das auch, was da geschrieben steht? Und dann sagst du so, nee, Also da sind doch viele Sachen, die ich nicht verstehe. Und gerade diese Stelle, da frage ich mich, von wem redet denn der Prophet Jesaja da? Meint er da sich selbst oder meint er da jemand anders? Und dann sage ich, also dazu muss man auch kein Pastor sein, genügt einfach als Christ mal die Bibel durchlesen. Dann sagst du, ja du, das kann ich dir erklären, um wen es sich da handelt. Hier handelt es sich nämlich um eine sogenannte Prophetie. Das heißt, Jesaja spricht hier von jemandem, also nicht von sich selbst, von jemandem anders, der irgendwann mal kommen wird und der für die Sünden der ganzen Menschheit sterben wird. Und Prophetie bedeutet in diesem Fall, dass er das vorhersagt und 700 Jahre später ist das nämlich geschehen. Rate mal, wer das ist. Und du hast ja keine Ahnung vom Glauben, so weiß ich nicht. Dann sage ich, du, das ist Jesus Christus, von dem du im Neuen Testament dann eben liest, dass der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Oder wie die Bibel sagt, für deine Sünde. Und da du diesen Begriff nur kennst, so aus Verkehrssünderkartei, denkst du, das kann ja nicht so schlimm sein, dann denkst du wieder, naja, wenn jemand umgebracht wird, das ist schon eine Sünde. Was heißt das denn, Sünde, fragst du mich? Und dann sage ich, ja, Sünde bedeutet eigentlich, dass man unabhängig von Gott lebt. Dass man sich selbst Gott ist. Dass man selbst festlegt, was gut und was böse ist. Das ist wie so eine Art geistliche Krankheit, die wir Menschen haben. Und daran sieht man ja auch, warum wir hier in der Welt Mord und Totschlag haben. Geteilte Herzen bis in die Familien herein. Und du hast selber an dir selbst gemerkt haben, auch du hast schon gelogen, hast schlecht über andere gedacht oder geredet. Und das hat damit zu tun, dass wir eigentlich alle von Gott getrennt sind. Und das ist diese Macht der Sünde, die uns eben von Gott trennt. Und das Schöne ist jetzt, dass Jesus eben gekommen ist, um diese Trennung aufzuheben. Diese Trennung hat auch die Folge, dass die Menschen irgendwie ohne Plan und Ziel durchs Leben gehen. Klar, man hat so Karrierepläne und so, aber die Frage, warum man auf der Erde ist, warum man lebt, was wirklich glücklich macht, das wissen doch total viele Menschen nicht. Die leben von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub und dazwischen muss man halt das Leben irgendwie ertragen. Und das kommt, weil wir von Gott getrennt sind. Und Jesus ist eben gekommen, diese Trennung aufzuheben. Und es ist halt so traurig, dass viele Menschen ihre Bestimmung einfach nicht kennen. Sie kennen die neuesten Börsenzahlen von den Aktien, die sie gekauft haben. Sie kennen irgendwelche Sportstars auf ihren Broschüren. Die Sportergebnisse sind natürlich sowieso, aber sie kennen Gott nicht und gehen damit am Leben vorbei. Und das ist auch der Grund, warum du dich auf die Suche gemacht hast. Und das Coole ist, wenn du das glaubst, was da steht, und diesen Jesus in dein Leben aufnimmst, dann bekommst du das ewige Leben, Vergebung deiner Schuld, weil Gott dich so sehr liebt. Er möchte nicht, dass du mit einem schlechten Gewissen durchs Leben läufst. Weil wenn du dich mit Gott, mit Jesus vergleichst, wirst du immer merken, dass dort ein Defizit ist. Aber Jesus ist dafür gestorben, um dir das sozusagen auf positive Art und Weise wegzunehmen. Und das nennen wir Christen Bekehrung. Und dann sagst du irgendwie so, mir wird so warm ums Herz, wenn ich das höre. Und ich so, ja, das ist ja auch das Evangelium. Und Evangelium heißt frohe Botschaft. Das heißt, die frohe Botschaft ist, Gott will mit dir zusammen sein, er liebt dich und er hat alles getan, dass die Trennung zwischen dir und ihm weggenommen wird. Und dann sagst du, ja, also wenn das so schön und so einfach ist, dass ich das nur glauben muss. Ja, sag ich, es ist auf der einen Seite einfach, aber Gott sein Leben zu übergeben, ist die schwierigste und krasseste Entscheidung, die man treffen muss, weil man ganz klar sagen muss, ich ordne mein Ego einem Gott unter, und zwar dem Gott der Bibel, der durch das Wort der Bibel dann zu mir spricht. Aber wenn du bereit bist, diese Entscheidung zu treffen, und wir sind jetzt gerade da Hornlehe ungefähr bei McDonald's da angekommen, haben da, also du bist so ergriffen, du musst erstmal rechts ranfahren an die Parklücke da und denkst, ja, das ist ja schön. Ja, das will ich wohl tun. Dann fahren wir weiter und dann kommt auf einmal Schild dann irgendwann, Unisee. Sag ich, ja. Also wenn du das wirklich jetzt glaubst, dann kannst du getauft werden. Dann lasse ich also meinen Pastoren da sein, lasse ich fahren. Weil sich taufen zu lassen, drückt dann innerlich aus, äußerlich aus, was du innerlich beschließt. Nämlich, ich will Vergebung. Deswegen ist das dann untergetauft werden, ist dann wie eine Badewanne, dass man gereinigt wird, äußerlich, nicht von seinem Schmutz, sondern innerlich von der Schuld, die man auf sich geladen hat. Und dann ist es gleichzeitig auch noch, dass du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, tot war, wieder auferstanden ist und dass du mit ihm gestorben bist. Dein alter Mensch, der diese Dinge getan hat, der stirbt und du stehst zu einem neuen Leben auf. Und dann werde ich zu dir sagen, ich weiß noch, wie ich das damals erlebt habe. Mir war klar geworden in der Beschäftigung mit dem Evangelium, auch ich habe Dinge getan, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und als ich mich bekehrt habe, habe ich diesen Frieden gespürt, der dadurch kam, dass mir alles vergeben wurde. Und gleichzeitig bekommst du eben dieses neue Leben, nämlich Gott wird selbst in dein Herz kommen. Und das Taufbecken oder der Unisee ist dann eben wie das Wassergrab, wo du einmal stirbst und wieder auferstehst. Das ist eine symbolische Handlung, die das ausdrückt. So, und dann steigen wir aus dem Auto aus, gehen dann in den Unisee rein und dann taufe ich dich so, wie wir das hier gerade gesehen haben. So, und das war also natürlich, wer die Bibel kennt, die moderne Veranschaulichung einer biblischen Geschichte. Und deswegen kann ich jetzt sagen, deswegen hieß die Predigt auch Philippus Reloaded. Das müsste die nächste Folie sein, genau. Da an dem rechten Bizeps erkennst du, das bin ich. Und das bist du. So, und Philippus Reloaded bedeutet, es gibt diese Geschichte tatsächlich in der Bibel, die lese ich jetzt mal vor auf der nächsten Folie. Kann man sehen, auf der nächsten Folie. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinem Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde weggenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Kann ich mich hier nicht taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, aber er setzte seine Reise voller Freude fort. So steht es also geschrieben im Neuen Testament. Aber so könnte es ja auch heute stattfinden. Denn auch heute noch spricht Gott zu seinen Dienern, geh mal zu dem oder zu der dahin. Und da möchte ich irgendwann mal hinkommen, dass Gott tatsächlich zu mir, dass ich das hören kann, dass Gott zu mir sagt, stell dich mal heute da und da an die Straßenecke, da kommt jemand vorbei, du wirst schon merken, wer es ist. Das wäre immer so die Krönung der Gefühle. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, auch du sollst von Gott, der du schon Christ bist, gebraucht werden, andere Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, anzusprechen. Und wenn die ein Kreuz umhaben, kannst du einfach fragen, du hast ein Kreuz um, bist du gläubig? Nö, ist nur so Modeschmuck. Und dann kannst du sagen, ja, weil mir bedeutet das was. Ja, ich bin gläubig und dann kannst du erzählen, wie auch immer. Manchmal senden Menschen solche Signale aus. Hier war es eben eindeutig, hier ist jemand auf der Suche und ich glaube, Gott möchte auch dir solche Menschen über den Weg schicken. Jetzt habe ich gesagt, ich habe da mein Pastorendasein fahren lassen, weil bei uns ist es ja so, dass wir vorher, bevor wir jemanden taufen, noch eine richtige Taufbelehrung geben und nicht spontan taufen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist der, damals in der Antike wussten Menschen, wenn sie sich einer Gottheit anvertrauen, dass das um Leben und Tod gehen kann. Das waren einfach spirituelle Menschen zu der Zeit damals. Heute ist es ja anders. Du kommst in so einen Gottesdienst, bist vielleicht von der Musik angerührt und dann hörst du so, ja, auch du kannst dieses Gefühl bekommen, das finde ich gut, melde dich mal. Und dann nimmt man so eine Bekehrung mit wie so ein Zott-Joghurt beim Einkaufen bei Edeka und nehme ich heute auch mal mit. So, ja. Und da muss man erst noch einmal klarstellen und nachfragen, hast du wirklich verstanden, was Bekehrung bedeutet, was es bedeutet, Jesus Christus sein Leben zu geben, das ist das eine. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Bibel auch lehrt, dass wir in den Leib Christi hineingetauft werden, in eine Gemeinschaft. Und deswegen machen wir das hier in einem Gottesdienst und sammeln dann auch die Anzahl der Täuflinge. Und dann sagst du, ja, aber das hat er doch da auch nicht gemacht. Natürlich nicht, denn dort, wo er war, gab es keine Kirche und keine Gemeinde. Aber die Kirchengeschichte sagt uns, dass dieser Kämmerer dann nach Äthiopien zurückgegangen ist und dort die erste christliche Kirche gegründet hat, weil ihm klar war, damit kann ich nicht alleine bleiben, da gehören auch andere mit dazu. Und deswegen taufen wir hier in einem Gottesdienst und alle halbe Jahr. Wir möchten irgendwann mal dahin kommen, dass sich so viele Menschen bekehren, dass wir sowas monatlich machen können und öfter. Aber wir hatten heute gewisse Schwierigkeiten mit dem Wasser, als wir hier ankamen, war leider über Nacht das Wasser fast ausgelaufen, es waren nur noch 27 Zentimeter drin und da haben wir dann mal für Wasservermehrung gebetet, aber der Herr schickte dann Bernhard, der einfach kaltes Wasser mit dazu gegossen hat und so ist dann das trotzdem noch gerade gut gegangen und ich kam ein bisschen ins Schwitzen, weil ich hatte ja nur eine Taufpredigt und sonst nichts anderes parat, also von daher ist das nochmal gut gelaufen. Ja, also Menschen war damals klar, was eine Bekehrung bedeutet, dass es wirklich etwas Lebensveränderndes ist. Und Gott verlangt von niemandem von uns, dass wir ab unserer Bekehrung oder ab der Taufe irgendwie perfekt leben würden. Aber er sagt eben schon, hier, du sagst vor aller Öffentlichkeit, ich gehöre zu Jesus Christus und ab jetzt soll oder darf der Heilige Geist dein Leben verändern. Und wenn ich wüsste, also 30 Jahre später, was das alles bedeutet, in welche Details Gott da gehen möchte, wie man redet, wie man denkt, was man sich anguckt und so, da hätte ich wohl auch mal geschluckt, aber ich habe es mir damals auch nicht einfach gemacht. Ich habe wirklich ein Dreivierteljahr überlegt, ob ich Christ werden möchte und ob ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe es in 30 Jahren noch nicht einen Tag bereut, Christ geworden zu sein und auch nicht, dass ich mich dann habe taufen lassen und das nach außen bezeugt habe, so wie Roschenack das jetzt ja heute auch getan hat. Und darüber freuen wir uns eben total, dass wir dich dadurch ja auch hier offiziell mit in die Kirchengemeinschaft, sag ich mal, aufnehmen. Und euch möchte ich einfach ermutigen, diese Geschichte, die ich jetzt auf heute versucht habe zu übertragen, ist ja total abenteuerlich. Aber das können wir eigentlich auch erleben. Das muss nicht so spektakulär sein, dass du fast wie eine Stimme oder ein Engel da zu jemandem sprichst. Das kann einfach sein, dass du in einem Gespräch merkst, da ist jemand am Glauben interessiert und ist offen für den Glauben. Hier kommt ja noch was Krasses hinzu, nämlich nach. Das müsste die nächste Folie sein oder die übernächste vielmehr. Machen wir die übernächste. Da heißt es dann ja, als sie wieder aus dem Wasser herauskam, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbesandte sah ihn nicht mehr. Deswegen auch Philippus Airlines genannt. Er wurde entrückt. Damit möchte ich nicht auf uns die Angst legen, wenn wir das nächste Mal jemanden auf den Glauben ansprechen und das läuft erfolgreich, das ist immer wupp. Und dann, aber es heißt dann, wurde an eine andere Stelle hingebeamt sozusagen, wo er dann weiter evangelisiert hat. Fände ich ein bisschen aufregend, aber ich wäre auch bereit, das mal mitzuerleben. Es ist also im Grunde genommen eine richtig krasse, übernatürliche Geschichte. Aber es ist wirklich so, dort auf deiner Arbeit, dort in deiner Schule, wo du bist, da möchte Gott dich mit Menschen zusammenbringen, denen du das Evangelium erklären kannst. Und weil es Menschen sind, die vorbereitet sind, kann es so weit kommen, dass jemand sich bekehrt. Aber ganz oft ist es so, dass wir einfach nur jemandem einen Schritt weiterhelfen, zum Glauben hinzukommen. Wir wissen, es wird ja nicht berichtet, wen der Hofbeamte alles vorher schon getroffen hat. Es muss ja einen Grund gehabt haben, warum er nach Jerusalem gefahren ist, um dort anzubeten. Das heißt, er wird gläubige Juden irgendwie getroffen haben, die haben sozusagen die Vorarbeit geleistet. Und Philippus durfte dann den fast reifen Apfel vom Baum einfach runternehmen. Und deswegen möchte ich gerne gleich noch für dich auch beten, der du denkst, Mensch, Taufe und so, bin ich ja schon so lange her. Ja, aber das christliche Leben kann so spannend sein, wenn du anderen hilfst, zu einer Taufe zu kommen. Also für euch möchte ich gerne beten. Da möchte ich natürlich dann auch beten, wenn du hier bist und sagst, ja, ich habe auch schon mal diese Entscheidung für Jesus getroffen, aber ich habe mich noch nicht taufen lassen. Dann ist das eine Entscheidung, wo du siehst, da war dem Philippus sofort klar oder dem Kämmerer, das hat der Geist Gott ihm ins Herz gelegt, das ist als nächstes dran und das ist eben auch für dich dran, sich dann eben taufen zu lassen, nach außen auszudrücken, was in deinem Inneren passiert ist. Das ist etwas, was Gott in dir wirken möchte. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen und ich möchte gerne natürlich auch diejenigen fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist im Grunde genommen in dieser Situation, dass du auch auf der Suche bist nach Gott und du weißt, dass er noch nicht in deinem Herzen ist. Du bist zwar ein Geschöpf Gottes, aber du bist noch kein Kind Gottes, denn dazu braucht es diese Entscheidung der Bekehrung, dass du sagst, ich glaube an Jesus Christus, nicht nur, dass es ihn gegeben hat und vielleicht sogar auch, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist, das ist ja schon eine Menge, wenn man das heute glaubt hier in unserer Gesellschaft. Aber es geht auch darum, dass du bereit bist, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz, ich möchte mit dir leben. An dich möchte ich mich natürlich als allererstes wenden. Und wir möchten jetzt einfach nochmal dieses neue Lied singen. Und danach möchte ich gerne für dich, für euch beten und auch dich, wenn es dich betrifft, dir die Gelegenheit geben, Jesus in dein Herz aufzunehmen. Amen. Steht gerne nochmal dazu auf. Ja, ich möchte gerne für euch alle beten, dass Gott uns zu einem Philippus macht, der Gottes Stimme hört und ihm einfach dient, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn das etwas ist, was du erleben möchtest in deinem Leben, dann lade ich dich ein, öffne mal deine Hände als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen und sage, Gott, hier bin ich, gebrauche mich, um Menschen zu dir zu führen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, du siehst die Herzen, die das sich wünschen, von dir gebraucht zu werden, dass du ihnen in den nächsten Tagen und Wochen Menschen über den Weg schickst, wo sie merken, das ist jetzt von Gott vorbereitet. Hier soll ich meinen Mund öffnen und fragen, glaubst du das oder ich glaube das? Was machst du? Wofür interessierst du dich, was das angeht? Ich bete dort um göttliche Gespräche und dass heute, 2000 Jahre später, solche Wunder wieder passieren, dass Menschen zum Glauben kommen. Sich taufen lassen. Herr, gebrauche uns dort, gebrauche uns in diesem Bereich, Herr, dass wir wirklich Menschen werden, die wie Philippus ein spannendes christliches Leben führen, weil du sie gebrauchst, Herr. Halleluja. Und ich möchte für dich beten, wenn du hier bist und sagst, ja, ich habe mich schon mal entschieden für Jesus, aber ich habe mich noch nicht taufen lassen. Aus welchem Grund auch immer, du weißt es, Gott weiß es, aber heute hat Gott zu dir gesprochen und sagt, werde hier so wie der Hofbeamte und hole es nach. Und dann triff einfach die Entscheidung, dass diese nächste Taufe deine sein wird. Und auch da möchte ich dir helfen. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich weiß, das ist für mich dran, dann lade ich uns ein, dass wir einfach die Augen mal schließen und dann heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen Gott und auch mir gegenüber. Das ist etwas, was ich tun möchte. Die nächste Taufe soll meine sein, weil ich erkannt habe, dass das für mich dran ist. Für wen gilt das heute? Ist noch jemand da, der das weiß, dass er oder sie sich taufen lassen möchte? Heb einfach kurz deine Hand. Das ist eine Entscheidung, die du vor Gott triffst. Halleluja. Und dann möchte ich natürlich auch fragen, wenn du heute Morgen hier bist und weißt, Jesus lebt noch nicht in deinem Herzen. Du hast zwar immer geglaubt, dass es ihn gibt oder gegeben hat, aber du hast ihn noch nicht in dein Herz aufgenommen. Du hast noch nicht eine Entscheidung für ihn getroffen, dich noch nicht abgewandt von deinem alten Leben und gesagt, ich möchte ein neues Leben von dir haben, Jesus, ich möchte Vergebung meiner Schuld. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dann biete ich dir an, dass wir gemeinsam mit dir dieses Gebet beten und Jesus in dein Herz kommt. Aber auch hier braucht es eine Entscheidung. Da möchte ich dich auch fragen, während unsere Augen geschlossen sind, wer ist heute Morgen hier, der Jesus in dieser Weise in sein Herz aufnehmen möchte? Und heb einfach kurz deine Hand und dann werden wir das einfach mit dir beten und Gott wird in dein Herz kommen. Heb einfach kurz deine Hand und dann werden wir gemeinsam mit dir beten. Halleluja. Okay, und dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam dieses Gebet mit dir sprechen. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen, weil ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen.